seid herzlich willkommen. Wenn wir auf das Thema von heute gucken, vielleicht hat der eine oder andere das ja schon gesehen, dann wäre eine Frage meinerseits, ich brauche mal einen Freiwilligen, mit Sicherheit schon mal mit Nein, würde ich dann erwarten, weil wer weiß, was da kommen kann. Ne? Nachher steht man ganz nackig da und fühlt sich komisch und so weiter, wenn es ums Gewissen geht. Ne? Deswegen mache ich das nicht. Vielleicht aus meiner Historie, ich habe mich gerne mit der Umwelt des Neuen Testamentes beschäftigt, in Bildform, so mit Asterix und Obelix, haben wir gerne gelesen. Und da war das so, wenn da eine Knabe, dieser etwas dickere, bei den Römern einen Freiwilligen brauchte, dann hat sich da auch immer keiner gemeldet. Und dann hat der Oberkommandante da gesagt, du bist freiwillig. Und dann klappte das auch. Und von daher, Costa, bist du mal freiwillig? Ja, nee, oh weia, es ist echt gar nicht schlimm. Ich hab hier zwei Bänder. Geh mal bitte mit einer Schere und einem Band jeweils auf eine Person zu, die einen Sitznachbarn hat, und gib ihm diese beiden Sachen. Also Schere und Band. Du solltest jeweils einer Person ein Band und eine Schere geben, und diese Person, die soll einen Sitznachbarn haben. Das ist kompliziert, aber das kriegst du hin. Es geht um das Gewissen. Was auch immer das erstmal ist. Das war dein, du darfst dich setzen. War gar nicht so schlimm, ne? Also, genau. So, und die anderen, ihr seid nicht mehr freiwillig. Ihr müsst das jetzt machen, ihr zwei. Und zwar mit Hilfe eures Nachbarn. Sollt ihr mal exakt, nein, ihr sollt nicht das halbieren, sondern ihr sollt eure Elle abmessen. Von hier bis hier. Und das heißt, da braucht man vielleicht zwei für, weil einer muss das Band abschneiden an der Stelle. Und dann mir bitte das abgeschnittene Band und die Schere wieder nach vorne bringen. Deswegen braucht man einen Nachbarn. Das ist jetzt ein kleines bisschen aufwendig. Mach das genau, weil sonst klappt das überhaupt nachher nicht. Ja? Nicht, dass das nachher nicht stimmt. Wir haben ja ein metrisches System. Wir messen in Metern, Zenti und entsprechenden Bruchteilen davon. Und bitte das Band und die Schere nach vorne bringen. Das mit dem Messen ist ja immer so eine Sache. Ne? Wenn du ein Haus baust, ein Fenster bestellst, dann möchtest du ja auch, dass das irgendwie passt, und dann gibst du ein Maß an im Zweifelsfalle, ne? Oder lässt jemand kommen zum Messen. So, jetzt haben wir hier, die rollen sich so schön auf. Jetzt haben wir hier zwei Ellen. Und wir sehen, das sind nach unserem metrischen System 2 Zentimeter Unterschied. Das macht bei 10 Ellen dann schon eine ganze Menge, ne? Das ist dann schon wieder so ein Stück. Eine Spanne, um solche blöden Maße mal zu verwenden. Und die Frage an die jeweiligen, die ihre Elle gespendet haben, war die schon immer so lang bei euch? Nee. Bei dir auch nicht? Nee. Das ist ganz blöd, ne? Aber es ist eine Elle. Dieses Maß, ne? Wer mal so durch alte Städte geht, kann manchmal an Rathäusern und ähnlichen Plätzen Orte finden, da sind in Stein eingelegt, oft als Stahlschiene oder sonst wie im Metall, Ellen. Maße, die in dieser Stadt gelten. Das ist eine Elle von Hameln oder von wem auch immer, ne? So, da galt das. Da konnte man hingehen und sich daran eineichen. Also wenn du danach, ich sag mal so, Stoff kaufst, ich habe das genau ausgemessen, so und so viel Stoff brauche ich, oder mein Fenster soll so und so breit sein, eine Elle und zwei Handbreit, und das telefonierst du dem Fensterbauer durch, dann kannst du davon ausgehen, das gibt echt Ärger beim Einbau. Das wird nicht hinhauen, ne? Weil deine Elle unterscheidet sich wahrscheinlich von der, wo er den Lehrjungen rangeschickt hat, der 17 ist und noch nicht ganz ausgewachsen. Und vielleicht auch kleinwüchsig, ne? Schon ist dein Mauerloch viel zu groß für das kleine Fenster. Das ist sehr relativ. Deswegen, ich liebe das metrische System, muss ich sagen. Das hat auch einen Ursprung, oder beziehungsweise auch eine Messeinheit, die irgendwo rumliegt, und zwar in Paris. Man geht natürlich heute dann noch ein bisschen genauer nach dem Motto, das Maß schrumpft da auch immer mehr und es darf ja auch nicht jeder anfassen, dann wäre es ja auch bald kaputt. Man probiert das heute mit Wellenlängen von Licht zu reproduzieren, jedes Mal immer wieder gleich, weil wir heute sehr genau sind. Aber wie ihr seht, was ist das für ein Maß? Es ist ganz klar das Wort eine Elle. Und trotzdem ist es verschieden, ne? Und man kann gar nicht darüber streiten, dass das keine Elle ist. Das ist einfach so, ne? Und das jetzt mal so im Hintergrund für Gewissen. Ist das mit dem Gewissen nicht manchmal auch so, dass das scheinbar so total unterschiedlich ist? Also zumindest zwischen mir und dir. Vielleicht auch bei dir selber. Was ist das? Das Gewissen, das hat es ja bei uns sogar ins Grundgesetz geschafft. Da heißt es ja im Artikel 4 Absatz 1, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzbar. Auch in die UN-Charta hat es das geschafft. Da wird behauptet, jeder Mensch hat ein Gewissen. das ist etwas, das tragen wir mit uns rum und das merken wir auch manchmal. Und wir wissen von manchen anderen Leuten, dass die das auch nicht haben, ne? Das sind die Gewissenlosen. Wenn einer gewissenlos ist, dann hat er keins, ne? Darfst du gar nicht behaupten, ne? Also in der UN-Charta für Menschenrechte steht, du hast ein Gewissen. Darfst du also nicht das Gegenteil behaupten, das ist dann schon schwierig dann, ne? Das Gewissen, man könnte das als so einen inneren Wertmaßstab bezeichnen. Und ein Maßstab ist irgendein Längenmaß, daran kann man etwas vergleichen. Dummerweise kriegen wir das ja meistens nur mit, wenn es sich meldet. Und es ist nicht so wie der Gliedermaßstab, meistens nennen die Leute den Zollstock, aber das eigentliche richtige Wort wäre Gliedermaßstab. Oder auch den, wenn du Stoff kaufst, was ja heute die wenigsten machen, da sieht man das noch so richtig, ne? Die haben so eine Holzlatte, einen Maßstab von, ich glaube, 45 Zentimetern ist das immer so. Und dann wird er eben so schnell abgelenkt, zack, ein Stab mit einem Maß. Normalerweise entscheide ich, wann ich ihn benutze. Ich lege den an, kontrolliere etwas. Beim Gewissen ist das dummerweise anders, das ist wie eine Alarmglocke, ne? Wie ein Sensor, der anspricht. Bim, hier bin ich. Alarm, hier stimmt was nicht. Wenn er nichts sagt, alles gut, ne? Das ist so wie heute in der Technik. Leuchtet hier ein Lämpchen auf, da sagt wieder Alarm und dann, oh, was muss ich denn jetzt wieder machen? Solange alles schön aus ist, wunderbar. Früher bei älteren Autos, ich sag mal so, da konnte man über so eine Lampe so ganz einfach so ein schönes schwarzes Tape drüber kleben und schon war diese blöde Öldruckanzeige auch weg, ne? Dann stört die nicht mehr. Das war gut, heute mit diesen elektronischen Sachen ist es doof, weil vielleicht an derselben Stelle wird auch noch was anderes wieder gespiegelt. Ne? Und dann kannst du das natürlich nicht alles abkleben. Ne? Ja, und mit dem Gewissen würden wir es ja auch gerne so machen. In der Vorbereitung habe ich auf bibelstudium.de einen kleinen Artikel gelesen und fand da zwei, drei Sätze ganz schlau. Und da steht, das Gewissen ist wie ein Wachhund, sagt er so als ein Beispiel. Wenn die Sünde vor der Tür lagert, schlägt der Hund an. Wird sein Besitzer darauf reagieren? In gleicher Weise hören wir auf das Gewissen, um keine unliebsamen Überraschungen zu erleben. Der Hund aber muss gut erzogen werden. Er darf nicht laut bellen, wenn ein Schmetterling vorbeifliegt. Und er darf nicht gemütlich liegen bleiben, wenn jemand dreist über den Zaun klettert. Ebenso wollen wir unser Gewissen erziehen, sich bei wirklicher Gefahr zu melden, sagt Gerrit Setzer. Finde ich eine schöne Erklärung oder ein schönes Bild dazu. Denn ehrlich, so eine Klefthöhle, die bei jedem, der da vor dem Grundstück vorbeiläuft und überhaupt nicht rein will, das ist doch fürchterlich, ne? Immer Alarm, Alarm, Bohai und so, bis irgendwann sagst du auch mehr, also erste Möglichkeit, Vieh erschießen, zweite Möglichkeit, nicht mehr drauf reagieren und Ohrenstöpsel besorgen. Aber auf jeden Fall würde ein richtiger Alarm natürlich untergehen. Das ist so ähnlich, wie wenn einer immer irgendwie einen Alarm drückt. Was dann ja manchmal auch absichtlich gemacht wird, ne? Wenn du 5-mal zu deinem Auto rausgegangen bist, weil da die Alarmanlage angesprochen wird, wirst du beim 7. Mal, wenn das Ding gerade wegtransportiert wird, nicht mehr rausgehen. Weil es hat ja die ganze Zeit schon genervt. Und deswegen, das muss schon irgendwie richtig eingeeicht werden, ne? Das mal so als Grundgedanke. Also erstens, das Gewissen ist kein absoluter Maßstab. Das muss man wissen. Paulus beschäftigt sich auch durchaus damit. Ich will mal einen ganz kleinen Abschnitt aus 1. Korinther 4, Vers 4 lesen. Sein Problem sozusagen war, ihm ist zu Ohren gekommen, alle möglichen Leute werden gehypt und er kriegt manchmal auch so hintenrum einen auf den Deckel, ne? Dass er gar nicht so toll wäre und dies und das und so. Man muss ganz ehrlich sagen, er kommt sich so ein bisschen auch auf den Schlitz getreten vor und schreibt dann, ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber deswegen gelte ich noch nicht als gerecht. Nach dem Motto, bei mir hat das Gewissen nicht angeschlagen, aber das sagt noch nicht wirklich was aus. Nur der Herr kann über mich urteilen. Urteilt also nicht schon jetzt. Wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles ans Licht bringen, was im Dunkeln verborgen liegt und die geheimsten Absichten enthüllen. Dann wird jeder von Gott gelobt werden, wie er es verdient. Auch schön, dass hier nicht steht, dann kriegt jeder die Strafe, die er verdient. Ne? Paulus sieht das sehr positiv. Nö, es gibt auch Belobigung. Ne? Ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber ganz ehrlich, das sagt noch nichts über die Wahrheit aus. Schreibt Paulus, ganz klar. Er, bei dem man noch immer wieder mal hört, dass er ganz klar aussagt, so, das habe ich vom Herrn bekommen. Da habe ich eine Leitung, da ist Klarheit drin. Sagt, auch wenn ich mir persönlich jetzt keiner Schuld bewusst bin, könnte sein, dass das doch nicht okay war. Aber Leute, lasst uns mal den Ball flach halten. Wir können über ganz vieles erstmal stillschweigen und abwarten, was der Herr dazu sagt. Letztlich können wir als Menschen das vielleicht gar nicht richtig beurteilen. Es ist eben wie dem anderen Zitat aus diesem Artikel, der Hund muss erzogen werden. Nur, dass er kläfft, sagt noch nichts über die Größe der Gefahr aus. Nur, dass er ruhig liegen bleibt, auch nichts über die Abwesenheit von Gefahr. Ne? Ich kann mich erinnern, wir waren in Italien, sind da durch so ein ganz kleines Dorf gelaufen. Und hinter dem Zaun, hinter der Tür, lag so ein riesen Köter in 5-6 Meter Entfernung. Halbe Strecke, Haustür, Gartenzaun. Der hat echt nur so das Auge gehoben, als da jemand vorbeiging und nichts gemacht. Aber ich bin mir sicher, wenn wir da reingegangen wären, der wäre sofort in Hab-8-Stellung gewesen und hätte da erstmal gestanden. Hast du da so einen kleinen Pinscher, der geht da ganz Zeit am Zaun rum. Du machst aber puh, zack und dann ist er weg, ne? Der tut dir dann ja im Zweifelsfalle nichts. Aber dieser Große, der so harmlos aussieht, der, ich glaube, das wäre so ein richtiger Beschützer. Der würde schon dafür sorgen, ob derjenige dann reinkommen darf oder nicht. Aber der macht kein Bohai, wo nichts ist. Weil er sich auch über seine Größe klar ist, ne? Der braucht das nicht. Aber unsere Gewissen sind sehr unterschiedlich. So aus dem Gemeindeleben, ich erinnere mich an einen lieben Bruder. Ich hoffe, ihr kennt diese Filme nicht. Also Mr. Bean zum Beispiel, der kommt in ein Kaufhaus zur Weihnachtszeit und da ist so eine Krippe aufgebaut und der fängt damit an zu spielen und das Ganze artet ganz fürchterlich aus. Und das hat er mir dann so erzählt und sagt, ich habe das nicht mehr ausgehalten, ich bin rausgegangen oder ich habe es ausgemacht, ich weiß nicht mehr genau. Das ist ja gotteslästerlich. Ich habe das dann zufälligerweise auch mal gesehen, ich fand das sehr lustig. Was stimmt da mit mir nicht oder was stimmt mit ihm nicht? Sein Gewissen hat er angeschlagen, meins nicht, ich gucke sogar Krimis. Will euch da nicht zu verführen, aber ist einfach so. Wer liegt da falsch? Was ist jetzt objektiv richtig? Warum kann ich das aushalten? Warum finde ich das vielleicht sogar amüsant? Vielleicht kann man es sogar noch ein bisschen tiefgründiger sehen, weil ehrlich gesagt, manchmal mit dem Krippengespiele sozusagen ist ja auch nicht alles wirklich fromm und nicht wirklich alles gottesfürchtig. Grundsätzlich, diese Vorhandensein von allen möglichen Vergöttern der Figuren vielleicht. Da kann man sich ja auch einen Kopf noch drüber machen. Aber warum sind wir so unterschiedlich? Oder ich weiß, es gab irgendeine Veränderung in der Gemeinde, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Und mir wurde dann berichtet, diese ältere Schwester, die ich auch wirklich sehr schätze, die hat darüber geweint. Ja, aber was ist das für ein Maßstab? Das sagt mir doch nur, dass es bei ihr etwas auslöst. Aber das sagt doch nichts über richtig und falsch aus. Was passiert mit unserem Gewissen manchmal? Warum leiden wir unter Sachen und andere nicht? Ist doch scheinbar sehr subjektiv, ne? Es gibt Christen, die essen Fleisch, wofür der Metzger irgendeinem Götzen Dank gesagt hat, es geopfert hat sozusagen, es ihm geweiht hat. Und es gibt Christen, die essen genau deswegen kein Fleisch. Es gibt auch Christen, die essen kein Fleisch aus anderen Gründen. Diese erste Situation, die wird mal in der Bibel beschrieben, in Korinth. Gibt es denn eigentlich gar keine objektive Wahrheit? Kann ich ganz klar mit einem ganz klaren Jein beantworten. Ne? Das hilft euch jetzt total viel weiter, denke ich mal. Objektiv ist, du sollst Gott ehren. Und objektiv ist, du sollst deinen Geschwistern kein Stolperstein sein. Du sollst sie nicht auf Abwege führen. Du sollst nicht derjenige sein, weswegen die auf die Nase fallen, wegen deines Lebensstils so. Das ist, würde ich mal sagen, das ist eine objektive Wahrheit. Und nein, dein Gewissen oder auch mein Gewissen bestimmt nicht, wie das Gewissen des anderen ist. Das ist scheinbar alles sehr subjektiv. Und das sagt, mein Gewissen sagt nicht, was objektiv richtig und falsch ist. Deins übrigens auch nicht. Dein Gewissen und mein Gewissen, jeweils für uns als Person, das entscheidet ein bisschen, wie wir uns in unserem Leben dabei fühlen. Aber reicht das aus? Reicht das aus für ein gutes Leben, für ein richtiges Leben? Wer in einer Familie von Taschendieben aufgewachsen ist, ich glaube, der kann wunderbar jede Nacht schlafen, auch wenn er an diesem Tag 100 Leute beklaut hat, weil das gibt nochmal eine Party, weil das war ja schon fast Rekord in unserer Familie, ne? Kannst du wunderbar drin schlafen. Und du, vielleicht bist du, ich will das mal unter der Rubrik, in einem frommen Elternhaus aufgewachsen, wo man das alles sehr ernst nimmt, wo klare Linien herrschen. Ich kann nicht negativ behaupten jetzt, sondern einfach nur mal uns so ein Bild vor Augen stellen, was man sich vielleicht vorstellen kann. So. Da kannst du schon schlecht schlafen, wenn du an diesem Tag heute mal einen richtig angeschrien hast, weil er dir so auf den Senkel gegangen ist. Könnt ihr das nachempfinden, dass es solche Unterschiede gibt? Das ist nicht objektiv. Das Gewissen, weder meins noch deins, ist objektiv. Das zweite, Gewissensentscheidungen sind trotz allem wichtig. Und ich habe es vorhin so gedacht, das ist so ein bisschen wie wenn ich einen dicken, großen Eintopf kochen will und ganz viel drin habe und dann stelle, ich muss ein paar Sachen rausnehmen. Das Zeug ist ein bisschen zu dick geraten, die werden sich doch alle im Magen verrenken. So ähnlich ist die Predigt heute. Ich habe da ganz viel rausgenommen und kann ganz viele Sachen überhaupt nicht betrachten. Ich kann euch eigentlich immer nur so ein paar Eckpunkte geben, über die ihr hoffentlich auch weiter nachdenkt. Die Gewissensentscheidungen sind wichtig. Luther hat 1521 auf dem Reichstag in Worms gesagt, mein Gewissen ist im Worte Gottes gefangen und ich kann und will auch nichts widerrufen, dagegen das Gewissen zu handeln weder sicher noch heilsam ist. Also aus seiner Erfahrung war das so, das ist nicht gut für mich, wenn ich gegen mein Gewissen handle. Und Paulus schreibt im Römer 14, Abvers 20b, also den zweiten Teil, Abvers 20, da geht es übrigens auch um so eine Geschichte mit diesem Essen vom Fleisch. Es ist ja alles rein. Schlecht ist es nur für jemand, der mit dem Essen gegen sein Gewissen handelt. Es ist gut, kein Fleisch zu essen und keinen Wein zu trinken. Und ebenso, alles zu unterlassen, wodurch dein Bruder und deine Schwester zu Fall kommen. Behandle das, was du im Glauben für richtig hältst, als eine Sache zwischen dir und Gott. Glückselig ist, wer sich wegen seiner Einstellung dazu nicht selbst verurteilt. Wer aber Bedenken hat, wenn er etwas isst, hat sich schon verurteilt, denn sein Handeln entspricht nicht dem Glauben. Und alles ist Sünde, was nicht aus dem Glauben heraus geschieht. Hier ist der Glaube nicht die Doktrin irgendeiner Gruppe, Kirche, Gemeinde. Hier ist nicht Glaube, dass dieses Fest ist, sondern ist dieses Wort Vertrauen, was das ja eigentlich wirklich auch bedeutet, gemeint. Was ist mit meinem Vertrauen, was auch richtig und was falsch ist? Wo versündige ich mich gegenüber Gott oder wo nicht? Das ist hier dieser Glaube, der gemeint ist. Ja? Wer Bedenken hat, wenn er etwas isst, hat sich schon verurteilt. Das kann noch so intellektuell richtig sein oder der Situation geschuldet, warum du es dann machst, aber du hast das Empfinden, nein, ich sollte es eigentlich nicht tun. Wenn du es tust, ist es eine Zielverfehlung. Auch das ist das, was Sünde bedeutet. Knapp am Tor vorbeigeschossen. Zielverfehlung. Deswegen Gewissensentscheidungen sind wichtig. Dass das Gewissen so subjektiv ist, ist kein Freibrief für alles, ne? Aber, wie wir sehen, gibt es ja hier scheinbar eine große Freiheit, einen großen Freibrief. Es gibt Leute, die können mit reinem Gewissen Fleisch essen. Auch Fleisch, was in der damaligen Gesellschaft, da wo Paulus hinschreibt, ich denke, das war den Römern ähnlich wie nachher bei den Korinthern, wofür man als guter Staatsbürger und der religiösen Gemeinschaft letztlich auch Untergeordneter natürlich irgendwie einen Teil abgegeben hat, was den Göttern geopfert wurde. Und damit hieß es eigentlich, ich weihe dieses Fleisch von diesem geschlachteten Tier den Göttern, bevor ich es anfange zu verkaufen. War ja nicht für jedes einzelne Stück, aber so wie im Alten Testament auch, eine Erstlingsgabe. Bringe dem Herrn etwas, zeige ihm damit, dass es von ihm kommt. Das haben die Leute mit ihren Göttern auch gemacht, mit ihren Götzen. Und da hat der ein oder andere Christ auch gesagt, nee, pass mal auf, da möchte ich nicht Teil davon sein. Ich will doch nicht Gemeinschaft haben mit deren Götzenanbetung. Und andere haben gesagt, wieso? Gott hat die Tiere geschaffen, so alles Roger. Was sagt Paulus hier? Passt du nur auf, dass du deinen Geschwistern nicht ein Stolperstein bist. Ne? Steht auch dann im 1. Korinther 8 und 11, glaube ich, oder so in der Größenordnung. In zwei Kapiteln wird dieses Thema da auch nochmal behandelt. Jesus ist gekommen, die Gefangenen zu befreien. Es gibt da eine große Freiheit. Objektiv. Ganz objektiv. Und Freiheit, das hat aber auch immer mit Verantwortung zu tun. Ne? Das ist das Schwierige daran. Wenn du feste Regeln hast und dich daran hältst, ist das eigentlich, außer dass sie dir manchmal stinken, relativ einfach. Ich weiß, wo die Grenzen sind, ich weiß, wie der Weg geht, fertig, halte ich mich dran, ist alles Roger. Aber Freiheit heißt, viele Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen zu treffen heißt auch, Verantwortung für meine Entscheidungen zu übernehmen. Deswegen wird es manchmal kompliziert. Und manche Leute lieben es dann einfach zu sagen, sag mir doch bitte jetzt ja, nein, rechts, links, geradeaus. Dann weiß ich wenigstens nicht, du musst um 18 Uhr in München sein, sondern sag mir bitte genau, wie ich da hinkomme, wann ich wo abbiegen muss. Und der andere sagt, das ist super, 18 Uhr München, da könnte ich noch über Leipzig fahren, da wollte ich noch meine Tante besuchen und dies und das. Und der Nächste sagt, was ist die kürzeste Strecke? Eine ganz große Freiheit, aber nicht jeder kann damit umgehen. Wie komme ich denn hin, dass ich um 18 Uhr in München bin? Und unser Leben ist ja vielleicht noch ein bisschen komplizierter als so Straßenverkehr, ne? Wie komme ich denn wirklich ans Ziel? Wie führe ich denn ein Leben, was Gott wohlgefällig ist, ein Leben, was meinen Menschen, Mitmenschen ein Segen ist? Das ist ja alles viel komplizierter letztlich. Freiheit ist immer Verantwortung. Und Gott lässt uns viel Freiheit, schließlich hat er uns zur Freiheit berufen. Also, wir haben zwei Sachen. Gewissen ist kein absoluter Maßstab und Gewissensentscheidungen sind wichtig. Und jetzt das Dritte, ein gutes Gewissen bekommen. Man sagt ja bei uns so, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Damit wird ja behauptet, gut ist das Gewissen, wenn es die Klappe hält. Ne? Also vom Gefühl her so. Ein gutes Gewissen, ich habe ein gutes Gewissen dabei. Das heißt, mein Gewissen rührt sich gerade nicht. Ich will das aber so ein bisschen mal im Sinne von Qualität benutzen, das Wort gut. Ja, nicht so im Sinne von ruhig, stört mich gerade nicht, sondern im Sinne einer Qualität. Also ein qualitativ hochwertiges, könnte man vielleicht sagen, Gewissen. Petrus schreibt im 1. Petrus 3, 21b, also der zweite Teil, bei der Taufe wird nicht der Schmutz vom Körper gewaschen. Vielmehr ist sie, also die Taufe, die an Gott gerichtete Bitte um ein reines Gewissen, wird hier gesagt. also Gutes, qualitativ Hochwertiges, ne? Sie rettet uns durch die Auferstehung von Jesus Christus. Also, er sagte, die Taufe hat auch noch so geistig sozusagen eine Nebenwirkung. Das ist gleichzeitig dieser Schritt auf Gott zu mit der Bitte, mach mich rein, mach mein Gewissen rein. Also, man könnte auch sagen, eiche das richtig. Weil diese Reinheit, dieses Gutsein zielt dann ja auf die Gesinnung ab, ne? Auf mein Denken, mein Wollen, das, was mich so ausmacht. Also rein hier gleich sauber eingestellt. Die Taufe ist damit also eine Bitte an Gott auch für ein sauber eingestelltes Gewissen. Auch da wird eben behauptet, wir haben als Menschen alle, man geht davon aus, ne, wir haben alle ein Gewissen. Und wir haben es ja auch alle schon mal irgendwie wahrgenommen. Und das Wort eben Gewissen dafür. Das ist so wie eine Waage, ne? Wenn du die dauernd überlastest, also deine Badezimmerwaage, die bei 130 Kilo vielleicht aufhört und du dir immer 500 Kilo belastest, brauchst du dich nicht wundern, wenn die nicht mehr genau anzeigt, ne? Total ausgenudelt. Die spricht also viel später dann vielleicht noch an, ne? Oder viel früher, wer weiß. Es gibt ja Menschen, die haben so ein abgehärtetes Gewissen, weil sie schon dauernd drauf rumgetrampelt sind. Und es gibt Menschen, die haben Schuld auf sich geladen und sind von daher geradezu übersensibel. Weil sie diese eine Schuld nicht loswerden, haben sie dauernd ein schlechtes Gewissen von allen. Und was wir alles überhaupt noch für Menschen sind, welche Gründe wir haben, warum der eine so hypersensibel ist, der andere, ne? Weil unsere Erziehung, unsere Prägung prägt unser Gewissen. Und das hört nicht ab einem Stadium auf, sondern das können wir auch weitermachen. Im Positiven wie im Negativen. Total hyperfein, hochempfindlich oder eher grobstollig so. Oder praktisch überhaupt komplett unempfindlich. Eine dicke Isolierschicht drüber, dass bloß kein Signal an dieses Gewissen kommt, dass es gar nicht merkt, dass hier schon hoher Druck herrscht. Petrus redet hier von der Taufe, der natürlich eine persönliche Entscheidung vorausgeht. Ja, ich kann ja Gott nicht um etwas bitten, was jemand anders dann macht. Also nicht nach dem Motto, Hauptsache wir schmeißen die Leute irgendwie ins Wasser, taufen die irgendwie und dann hat irgendjemand zwangsläufig schon Gott für diesen Menschen um ein reines Gewissen gebeten. Das ist immer eine persönliche Beziehung, weil auch Gewissen ist eine ganz persönliche Sache. Und Gottes Beziehung ist auch immer eine persönliche Sache, ne? Also von dieser Taufe spricht Gott. Das muss diese Entscheidung sein, ich will ein Nachfolger von Jesus sein und damit lasse ich zu, dass er mich ordentlich eineicht. Wir bei Menschen würden vielleicht sagen, mal Maß nehmen, nur das ist immer so ein bisschen brutale Methode, ne? Wenn ich mal jemanden richtig Maß nehme oder Maß regel, dann heißt das, ich drücke ihm was auf. Bei Gott ist es ganz anders. Das ist die Bitte an Gott um ein sauberes, eingeeichtes Gewissen. Das ist ganz anders, viel einladender, ne? Viel freundlicher, weil Gott eben auch nicht so ein Trampeltier ist wie wir. Der ist zwar der Mächtigere, aber er hat ja Gutes mit uns vor. Und Jesus hat uns seinen Heiligen Geist versprochen. Der wird immer bei euch sein. Ich werde bei euch sein, bis an der Tageende, ne? Und dann sagt er, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und er sagt, ihr empfangt den dann. Dieser Heilige Geist in uns, das ist eine ganz wichtige Instanz. Die ist nicht das Gewissen. Das ist etwas anderes. Das ist jemand anders. Und der Heilige Geist ist total objektiv. Objektiv für dein Leben. Weil es um dein Leben mit Gott geht, um dein Leben in dieser Welt, nicht um das deines Nachbarn. Also zumindest nicht, was diese Steuerung angeht. Natürlich hat dein Leben Einfluss auf das deines Nachbarn. Aber über den reden wir nicht. Es geht um mich und es geht um dich. Und Gottes Geist kümmert sich dann in dieser Beziehung um dich und ist dein Ansprechpartner. Da wird nicht alles über einen Kamm geschoren, ne? Das ist halt ein bisschen das Doofe. Was für dich gilt, muss für mich nicht immer gelten. Es gibt ein paar Sachen, da braucht man nicht drüber diskutieren. Die gelten ganz grundsätzlich. Und dann gibt es ganz viele Sachen, die können sehr unterschiedlich sein. Für den einen kann das wirklich eine Sünde sein, das Fleisch zu essen, den Wein zu trinken und für den anderen nicht. Auch objektiv. Paulus beschreibt das ja so ganz entspannt auch. Es ist gut, das nicht zu tun. Es ist genauso wenig schädlich und genauso gut, das zu tun. Das hängt von ganz anderen Faktoren ab, als von diesen, was sind das für Stoffe da, ne? Was tue ich da genau? Es gibt Menschen, die tun bestimmte Sachen und die sind keine Sünde. Und es gibt andere, die tun exakt dasselbe. Und es ist etwas, was sie von Gott trennt. Und damit eine Zielverfehlung. Und auch das und vor allem das prägt Gewissen. Wenn wir Jesus einladen, in unser Leben der Chef zu sein, wenn die Taufe die Bitte an Gott ist um ein sauber eingestelltes Gewissen, dann prägt doch Gott dieses Gewissen. Und dann ist auch diese Alarminstanz deutlich genauer als die, die wir vielleicht durch unsere Kindheitsprägung und durch andere Sachen in unserem Leben erfahren haben. Und du darfst das Gewissen prägen lassen durch das Wort Gottes. Auch das ist manchmal hilfreich, weil wir, ganz ehrlich, wer von uns kann das immer so ganz genau entscheiden? Ist das jetzt ein Gefühl von mir? Ist das Reden Gottes? Ist das mein Gewissen? Das sind ja alles Sachen, die non-akustisch, sage ich mal, in uns stattfinden und die wir als, sagen wir mal so, als Information irgendwie bekommen. Und es ist nicht immer einfach herauszufinden, was ist das? Weil ganz viele Leute, die meinen, der Geist Gottes hat zu mir geredet, das sind absolute Gefühlsmenschen. Die fühlen immer irgendwas und sie meinen, dieser Drang, das ist jetzt genau das, was Gott von mir möchte. Das muss aber noch lange nicht stimmen. Und es gibt auch Leute, die sind so total intellektuell und die wissen ganz genau, wissen jetzt mal in Anführungszeichen gesprochen, wenn ich was nicht will, dann ist das bestimmt der Wille Gottes. Ja, weil sie der Meinung sind, Gott möchte so und so immer genau das, wo ich keinen Bock drauf habe. Und verstehen das im Zweifelsfalle auch noch als die Leitung von Gott. Das ist totaler Quark. Wir haben es nicht immer so ganz einfach mit uns selbst, zu wissen, was passiert da. Und unser Gewissen, das haben wir auch irgendwie als Gabe Gottes mitbekommen, würde ich mal so behaupten, spricht ja auch an. Nur wenn es total verkorkst ist, dann hilft das auch nicht wirklich weiter. Manche Leute haben immer ein schlechtes Gewissen. Die gehen bedröppelt durch den Tag, weil auch schon kurz nach dem Zähneputzen scheinbar irgendwas schiefgelaufen ist, was ihr Gewissen belastet. Ein blöder Gedanke durch den Kopf gekommen, die für, oh nee, was hab ich bloß für Gedanken? Die werden ihres Lebens nicht mehr froh. Und dann gibt's da noch so einen Kollegen, der sagt, jetzt stell dir mal vor, Gott sollte das beurteilen, da kannst du doch gleich knicken. Du bist einfach ein schlimmer Sünder, fertig. Und dann weißt du gar nichts mehr. Dann glaubst du noch nicht mal mehr, dass Gott dich rettet. Römer 8, Abvers 15 heißt es, ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Diese Bibelstelle kannst du dir dann ja, wenn du so da empfindlich für bist und oft den Eindruck hast, ich bin überhaupt gar nicht mehr bei Gott, kannst du dir ja mal aufschlagen und mal nachlesen. Und weil wir diesen Geist haben, dürfen wir rufen, aber, was das hebräische, aramäische Wort für Papa ist. Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Da muss man diesen Geist auch mal reden lassen, sagen, das ist doch so. Ich bin auf Jesus zugegangen, er ist auf mich zugegangen. Wir haben die Sachen doch eigentlich geklärt. Jetzt bin ich zwar mal auf die Nase gefallen, aber ich bin doch sein Kind. Auch ein ungehorsames Kind ist ein Kind, ne? Wenn wir Kinder sind, dann sind wir aber auch Erben. Ah, es kommt Zukunftsperspektive da rein, ne? Da fällt was bei ab. Wir sind nicht einfach nur Kind, sondern wir gehören richtig dazu. Das ist ja eine Verbindung auch innerhalb der Familie. Erben Gottes und Miterben von Christus. Voraussetzung ist, dass wir sein Leiden teilen. Denn dadurch bekommen wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Also wenn ich mich entschieden habe, mit Jesus zu leben, egal ob ich da mal auf die Nase falle oder nicht, dann ist da ein positives Ziel. Und Gott hat gesagt, hey, ich habe dich zu meinem Kind gemacht, ich habe dich adoptiert. Du bist meins. Letztlich sind wir sogar blutsverwandt, weil Jesus sein Blut dafür vergossen hat. So. Natürlich kann man das auch wieder hinten anschwimmen, man kann auch diese Familie verlassen, das ist nicht die Frage. Aber ich rede jetzt zu den Leuten, die sagen, ja, ich empfinde das aber ganz oft nicht so. Da musst du dein Gewissen mal neu eineichen. Da musst du das Wort Gottes lesen und sagen, aha, das sind Fakten. Dann muss ich meine Gefühle da mal eben so ein bisschen drauf einstellen. Das wird vielleicht nicht von heute auf morgen gehen, oder das sind Tatsachen. Und dann werden irgendwann mal die Gefühle auch stimmen damit. Weil es gibt so viele Stimmen in uns. Ganz viele sind tatsächlich auch wirklich nur in uns. Und dann gibt's noch den Kollegen Teufel da, der probiert von außen noch was reinzubringen. Aber meistens, der ist gar nicht so hyperaktiv da drin. Kannst du von ausgehen. Du hast genug eigene Gedanken, die ihm da letztlich, in die Hand spielen. Und es ist nicht immer ganz einfach, das zu unterscheiden. Das muss man im Laufe seines Lebens auch lernen. Was ist so Selbstverdammnis? Was ist so eine doofe Marotte von mir da drin? Und was ist wirklich ein geistliches Reden? Und die Frage ist doch, wo ist da Gottes Geist? Habe ich Gottes Geist? Dann redet er auch zu mir. Und dann bestätigt mir, nein, ich bin trotzdem ein Kind Gottes. Und mit meiner Schuld kann ich zu Jesus gehen und dann regeln wir das. Ist ganz einfach. Ganz zum Schluss. Ich will es mal als ein Gebet Davids beschreiben, also ein Psalm ist es. Und da sagt am Ende im Psalm 139, erforsche mich Gott, erkenne mein Herz, verstehe mich und begreife, was ich denke. Aber denke ich immer, kannst du doch von ausgehen, dass Gott dich bis ins Innerste kennt. Warum sagt er das, ne? Sieh doch, ob ich auf einem falschen Wege bin und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat. Ich glaube, das ist so ein, für mich hört sich das an wie so ein Verschlüssel, ja, Herr, und dann möchte ich den Ausdruck von dem Ergebnis haben. Sag's mir. Ich möchte wissen, bin ich auf dem richtigen Weg, bin ich's nicht? Ticke ich richtig? Habe ich saubere Gedanken, habe ich sie nicht? Und wenn ich das in die Zeit übersetze, wo das für uns alle gilt, dass wir Gottes Geist haben, ich glaube, bei David kann man das auch definitiv sagen, das war auch ein begeisterter Mensch, also ein Mensch, den Gott mit seinem Geist erfüllt hat. Dann gibt es dieses Feedback, was uns sagt, du bist richtig, du bist falsch. Und natürlich wird Gott manchmal was zu sagen haben und sagen, nee, möchte ich nicht, komm, ist nicht okay. Und da kannst du noch so logisch sagen, ja, ich habe das aber genau überlegt und dies und das. Und ich bin der Meinung, aus diesen Gründen ist es gerechtfertigt. Und Gott sagt, nee, ist nicht okay. Ich glaube, das ist das, was David hier wollte. Er wollte nicht seine eigenen Gedanken haben, sondern er wollte sozusagen den Kontrollausdruck von Gott haben. Sag mal, wie sieht's aus? Guck doch mal ganz genau. Stimmt mein Weg noch? Stimmt meine Gesinnung noch? Ich möchte das von dir wissen. Ich möchte mich gerne nach dir orientieren. Das ist dieses Gebet. Dass Gott das alles weiß, davon kann man ja wohl mal ausgehen. Ne? Erforsche mich Gott, erkenne mein Herz. Ja, das hat er vielleicht dauernd auf dem Schirm. Gar nicht die Frage. Da braucht er keinen Auftrag machen. So, jetzt wollen wir uns mal den David angucken, jetzt wollen wir uns mal den Norbert angucken, den Martin oder wen auch immer. Und dann gucken wir mal so, weil die interessiert das gerade. Nee, das hat Gott garantiert. Parallel, alles multitaskingfähig, alles auf dem Plan. Die Frage ist, möchte ich das hören? Bin ich bereit dazu? Lasse ich mich korrigieren? Das ist das. Und deswegen, ich konnte euch nur ganz wenige Eckpunkte geben dazu und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen weiter drüber nachdenken auch. Egal, ob du da hypersensibel bist oder ob du einfach sagst, Gewissen habe ich ehrlich gesagt nie Probleme mit, schlicht bei mir nie an, wäre ja auch mal die Frage, ob das dann noch stimmt. Ne? Aber das Gewissen ist nicht die objektive Geschichte. Objektiv ist, was Gottes Geist dir sagt. Und wie gesagt, da spielen viele Sachen zusammen. Wir müssen es herauskriegen, ist es Gottes Reden? Und dieses Gebet von David finde ich total cool. Und das habe ich auch schon manchmal gebetet, weil ich das wichtig finde, weil ich denke zwar, ich fühle zwar keine Schuld oder ich bin der Meinung, es ist richtig, aber ich hätte gerne eine objektive Meinung dazu. Und zu hören, Gott, ist das richtig? Ist meine Gesinnung richtig? Jetzt verlängere ich zwar schon wieder, aber dieser Auftritt von Jesus im Tempel, wo er die Tische umschmeißt, ne, ist ja ein Wutausbruch. Nichts anderes. Ne? Da sagst du, aber spinnt ihr eigentlich? Das ist das Haus Gottes. Ihr habt hier eine Räuberhöhle draus gemacht. Hier wird nur noch rumgedealt. Das kann nicht angehen. Das ist ein Wutausbruch. Ist das jetzt Sünde oder nicht? Das ist doch dann die Frage. Ne? Ist meine Gesinnung richtig? Bin ich jetzt durchgedreht, weil ich grundsätzlich einfach wütend bin, wegen irgendwas, weil man mir an den Karren gepinkelt hat oder irgendetwas? Oder ist das vielleicht tatsächlich etwas, wo Gott sagt, genau so sehe ich das auch? Und das kannst du, das weißt du nicht immer. Und wenn du alles von dir so glatt bügelst und sagst, ja, weil schon allein weil ich Christ bin, mache ich das schon alles richtig, dann stimmt bei dir was nicht. Deswegen diese Bitte von David, Herr, erforsch mich und prüf mich, finde ich total genial. Und ich glaube, die hilft am besten auch mit dem Gewissen, dass es wieder eingeeicht wird. Dass man sagt, ich möchte weder übersensibel sein, vor allem Angst haben, mich immer schlecht fühlen wollen. Ich möchte einfach in der Sicherheit vor Gott leben und ich möchte gerne reinleben, heilig sein. Und da spielt die Gesinnung viel mehr eine Rolle als so manche einzelne Taten. Dein Gewissen ist im Idealfall eine gute Straßenmarkierung, würde ich mal sagen. Aber Gottes Wort und Gottes Geist sollten dein Navi sein, damit du weißt, wo es längst geht. Und im letzten Lied, was wir vor der Predigt gesungen haben, da haben wir gesungen, du hast mich erdacht, hast mich geformt nach deinem Bild, durch die schwere Zeit getragen, mit deinem Geist erfüllt. Und das ist das Geheimnis von allem. Reicht das Gewissen? Nein, es reicht nicht. Es ist etwas für eine gesunde Gesellschaft, sicherlich, wo Gewissen gut geprägt wird. Aber für ein wirklich gutes Leben, für ein Leben, was Gott gefällig ist, reicht es nicht. Du brauchst Gottes Geist. Amen.